Ja, ich bin vergangene Woche in das Thema eingestiegen, Jesus liebt mich. Wirklich? Manch einer setzt hinter dieser Aussage ein Fragezeichen, vielleicht aus seiner ganz persönlichen Situation heraus. Und lasst uns nochmal auf drei Straßenplakate gucken, wenn ihr mir mal die Bilder einblendet. Ich finde es eine klasse Plakatkampagne. Ich liebe dich wie, nochmal das davor bitte. Ich liebe dich wie niemand sonst, Gott. Plötzlich steht das dann so mitten in der Stadt. Das ist eine Aktion gewesen, die in Bremen stattgefunden hat. Vielleicht das nächste. Ja, ich liebe dich, Gott. Wir müssen miteinander reden. Das Letzte. Genau, für das Letzte habe ich letzte Woche eine Anregung gekriegt. Warum dreimal dieser Satz? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Gott. Ja, bei manchen löst diese Aussage Spannung aus, innere Spannung. Und bei anderen Sehnsucht. Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst. Hast du Sehnsucht danach, dass dieser Satz Wirklichkeit und Erfahrung wird in deiner Lebenssituation, wo du gerade durchgehen musst? Sehnsucht, ich möchte das erleben, ich möchte das noch viel mehr erleben, viel öfter. Und bei anderen kommen Zweifel hoch. Sie schauen auf die Ereignisse in ihrem persönlichen Leben oder sagen, wo wird denn sichtbar in dieser Welt, dass Gott uns liebt? Große Fragen. Und ich bin persönlich zu dem Punkt gekommen, wenn nicht Gott etwas auf übernatürliche Weise tut, an mir persönlich, dann lese ich diesen Satz und vielleicht 1000 Mal und meine Eltern haben mir das erzählt, im Kindergottesdienst wurde mir das erzählt, in vielen Predigten habe ich das gehört und es geht an mir vorbei und ich weiß gar nicht, was das wirklich mit mir zu tun hat. Aber ich kenne diese Momente, wo wirklich wie die Lampe angegangen ist, wo es in eine ganz bestimmte Situation hineingetroffen ist, wo ich beruflich damit gekämpft habe, die Wertschätzung, die Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und plötzlich leuchtet da hinein auf, ich liebe dich, du bist schon geliebt. Hör auf, darum zu kämpfen, was weiß ich, durch tolle Predigten, dass nachher der Applaus kommt und alle sagen, gut gemacht, guter Freund, lieben dich. Du bist schon geliebt. Und es gab so eine Zeit, da hat das wie irgendwas Vertrocknetes angezündet und dann war das Feuer da. Und in anderen Zeiten höre ich den Satz und es geht an mir vorbei. Es braucht dieses Übernatürliche, dass einer nicht nur mit 100 Argumenten mir erklärt, warum das so ist, sondern dass ich merke, es hat was mit mir persönlich zu tun. Mit mir persönlich. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, wie in der Schöpfung, wie diese Welt funktioniert, das Universum funktioniert. So eindeutige Hinweise darauf sind, dass es einen Gott gibt, der voller Liebe das alles gemacht hat. Aber Menschen können das beobachten und es berührt sie überhaupt nicht. Es führt nicht jeden dahin zu sagen, wow, dieser Gott hat diese Welt, die so kompliziert ist, so genau und so schön gemacht, einfach, weil er mich liebt und weil er mir einen wunderbaren Platz bescheren will, an dem ich leben kann. Atmen, riechen, entdecken, Farben sehen, hören, unterschiedlichste Geräusche. Fantastisch. weil da etwas Übernatürliches passieren muss, was wir Menschen nicht machen können, schreibt Paulus an Christen in Ephesus folgende Sätze. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden, mit allen Heiligen zusammen begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. Wie hat der Paulus, der diese Sätze geschrieben hat, wie hat Paulus die Liebe Jesu erkannt? Wie hat der Paulus entdeckt, Jesus liebt mich? Das hat er nämlich lange Zeit überhaupt nicht geglaubt. Seine Geschichte ist wirklich krass. Wenn man in den Kapiteln 7, 8 und 9 in der Apostelgeschichte liest, dann merkt man, wie krass diese Geschichte ist. Paulus, damals hieß er noch Saulus. Und er war einer, der so gepackt war von dem jüdischen Glauben und überzeugt, das ist richtig. Und der Gott Israels ist der einzig wahre Gott. Und was dieser Gott sagt, ist das Einzige, was wirklich für uns Menschen der Maßstab ist, wie wir leben sollen. Und sein ganzes Leben hat er hingegeben, um in diesem religiösen System des jüdischen Glaubens, wie der damals in der Zeit Anfang des ersten Jahrhunderts war, der hat studiert. Der hat mit einem Eifer studiert, dass er einer der Besten war. Und er hat sein Leben diszipliniert, um in diesem religiösen System, in den Ordnungen Gottes zu leben, Gott zu gefallen. Seine ganze Kraft, totaler Eifer. Und mit ganzem Eifer hat er diesen Glauben an den Gott Israels verteidigt. Und da kam jetzt gerade, als er so voll im Saft stand und Lehrer in Israel war, Pharisäer, da kam dieser Jesus Christus auf die Bildfläche. Und er predigt Gott, den Gott Israels, anders. Und dass Gott, der Gott Israels, einen Schritt weiter geht. Am Ende wird von den religiösen Leitern des Volkes Israel dieser Jesus aus dem Weg geschafft, ans Kreuz. Ja, die Römer haben die Arbeit erledigt, die Drecksarbeit, aber die religiösen Führer haben das eingefädelt. Aber dann ist keine Ruhe über diese Geschichte. Die Anhänger von diesem Jesus Christus sagen, Jesus ist nach 3 Tagen wieder lebendig geworden und dann nach 40 Tagen in die himmlische Welt Gottes zurückgegangen. Er lebt, er ist auferstanden und er ist von Gott eingesetzt zum Richter über alle Menschen. Und wo immer diese Lehre von diesem Jesus, von diesem auferstandenen Jesus auftaucht, da ist der Paulus mit seiner ganzen Energie und allen Machtmitteln, die er sich holen kann, unterwegs, um diese Jesus-Prediger, zum Teil total einfache Leute, aus dem Weg zu schaffen, einzusammeln, ins Gefängnis zu bringen, ja, vielleicht sogar umzubringen, aus dem Weg zu schaffen. Und als er auf einer Reise ist, mal so außerhalb von Israel, auf dem Weg nach Damaskus, um auch dort die Jesus-Anhänger einzukassieren, da wird er von der Liebe Jesu wie vom Blitz getroffen. Ein absolutes Licht flasht ihn und er stürzt zu Boden. Und dieser Jesus, den er mit seinem ganzen Hass verfolgt, sagt, was verfolgst du mich? Und dieser Jesus hätte ihn mit einem Moment ausknipsen können Aber weil er diesen Paulus liebt, der von rasendem Hass gepackt nach Damaskus zieht, stoppt die Liebe Jesu diesen Saulus und stellt ihm die Frage: Warum verfolgst du mich? Dass dieser Jesus ihn nicht einfach für seinen Hass gegen den Sohn Gottes ausknipst, auslöscht. Das begreift der Paulus, das kann nur ein Gott tun, der wirklich voller Liebe zu mir ist, der Erbarmen mit mir hat und bereit ist, mir gnädig zu sein, meinen Hass auf ihn zu vergeben und eine neue Chance. Krasse Geschichte, der Paulus war wirklich nicht auf der Suche nach Jesus und nach der Liebe von Jesus. Ja, vielleicht tief in seinem Herzen war das eigentlich seine Sehnsucht, diesem Gott und seiner Liebe zu begegnen. Und mit gleichem Eifer, wie er diesen Jesus und den Jesus-Glauben bekämpft hat, mit gleichem Eifer ist er jetzt als Missionar für Jesus unterwegs. Von dieser Liebe, von dieser Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die er selber erlebt hat, anderen zu erzählen. Weil er auf einmal entdeckt, in diesem Jesus Christus, da ist nicht irgendeine falsche Konkurrenz aufgetreten, um den Gott Israels beiseite zu schieben, sondern das ist der Gott Israels selbst, der sich so uns Menschen nähert und sagt: Ich baue euch eine Brücke, ihr unheiligen Menschen. Ich baue euch eine Brücke, mit mir, dem heiligen Gott, im Frieden zusammenzukommen und neu meinen Segen zu erleben. Das ist Liebe. Der heilige Gott baut den unheiligen Menschen, mir, in meiner Fehlerhaftigkeit, vielleicht Gottgleichgültigkeit, er baut mir eine Brücke, Frieden mit ihm zu bekommen. Und da sagt der Paulus, er schreibt im Galaterbrief, können wir das auch einblenden? Nochmal ein Satz, Galaterbrief, Kapitel 2. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Seine ganze Leidenschaft, seine ganze Hingabe gilt diesem Jesus, der ihn geliebt hat und sich für ihn hingegeben hat. Das war die Basisentdeckung dieses Saulus, die sein Leben total gewendet hat. Hingabe an den, der mich liebt. Wie können wir diese Liebe erkennen und mehr erleben? Ein zweites, gemeinsam mit allen Heiligen, gemeinsam mit allen Heiligen, mit allen Jesusglaubenden. Paulus schreibt in diesem Abschnitt, den ich am Anfang vorgelesen habe, in Epheser 3, ich bitte Gott, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden und mit allen Heiligen zusammen begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Mit allen Glaubenden zusammen. Beim letzten Mal habe ich schon so zwei Wegweiser genannt, wie wir tiefer hineinkommen oder diese Liebe Gottes erfahren können. Dass so eine Haltung von Demut, von ich bin bereit zu sagen, ich brauche etwas, ich bin bedürftig. Ich sage Gott, ich brauche etwas von dir, ich bitte dich, diese Haltung. Und diese Haltung Ehrfurcht vor Gott uns dahin führen, dass wir ihn erleben können, seine Liebe erleben können, dass er sich zu uns wendet. Und in diesem Text finde ich eben noch diesen weiteren Schlüssel. Gemeinsam mit allen Heiligen. Und diese Aussage trifft hinein in unsere Kultur, in unsere europäische, deutsche oder westeuropäische, westliche Kultur, des Individualismus. Ich bin das Maß der Dinge. Meine Erfahrungen und was ich messen kann, ist das Maß, was richtig und falsch ist in meinem Leben. Dass es fast immer um den Einzelnen geht. Oh, das ist kulturell echt auch ein hoher Wert, die Würde des einzelnen Menschen, den Einzelnen wertvoll zu betrachten. Aber Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Und wir werden die Liebe Gottes in einer größeren Weise nicht für uns alleine entdecken. Sondern, wie Paulus sagt, dass ihr zusammen mit allen Heiligen, mit allen, die an Gott glauben, an Jesus glauben, die Breite und die Tiefe, die Länge und die Höhe der Liebe Gottes entdecken lernt. Wir brauchen die Stärke der Gemeinschaft, die Vielfalt der Erfahrungen, die nur in einer großen Gemeinschaft entstehen, Entdeckungen, Erkenntnisse, der große Horizont. Wie die Liebe Gottes ist, hat Gott durch Jahrtausende Geschichte, angefangen von Adam und Eva, bis hin zu dem Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, in der Bibel uns gegeben, in vielen, vielen persönlichen Berichten. Wir haben Menschen Gott erlebt, seine Liebe. Und es ist so ein Reichtum an Erfahrungen, die werde ich, die wirst du in deinem Leben überhaupt nicht machen können. Wir werden einen Bruchteil dieser Erfahrungen machen können. Und nun sagt Paulus, zusammen mit all denen, die an Gott glauben, sollen wir entdecken, wie groß und tief und weit und hoch diese Liebe Gottes ist. Du und ich, wir brauchen die anderen. Die Erfahrungen, die Entdeckungen, die Erkenntnisse der anderen. Die Entdeckungen eines Abraham und eines Mose. Eines Jesaja, einer Esther, einer Ruth, einer Maria, eines Paulus. Um wie den großen Schatz zu entdecken, was das heißt, Liebe Gottes. In einem Bild, wenn du bei dir selber bleibst und nur in deinem persönlichen Erfahrungshorizont bleibst, dann bist du vielleicht wie einer, der irgendwo im Hochgebirge, im Tal sitzt und da so diesen Talkessel sieht. Aber wenn du dich mit hineinnehmen lässt in die Gemeinschaft aller Heiligen, dann ist es wie auf einem hohen Gipfel zu sein und diese große Weite entdecken zu können, die du da unten in deiner Talpension einfach nicht entdecken kannst. Diesen weiten Horizont. Diese vielen verschiedenen Umstände, in denen Menschen mit Gott erlebt haben, was es heißt, Gott liebt uns. Dazu gehören für mich auch die vielen Entdeckungen der Menschen in den unterschiedlichsten Zeitaltern der Kirchengeschichte. In unterschiedlichsten Situationen und Kulturen haben Menschen erlebt, was es heißt, Gott liebt mich. Und wir haben das schriftlich, Beispiele, Gebete, Gedankensammlungen aus den unterschiedlichsten Jahrhunderten. Schätze, die wir heben können. Und für mich gehört zu diesen Schätzen auch, mich international auf den Weg zu machen mit Menschen, die in anderen Kulturen leben, weil sie eine andere Art haben, andere Zugänge, andere Erfahrungen, die Liebe Gottes zu entdecken. Und sie beschenken mich mit ihren Erfahrungen. Wir können bei unserem kleinen deutschen, vielleicht auch Chemnitzer Horizont bleiben und sagen, mit all den anderen Kirchen und Gemeinden in der Stadt und Umgebung brauchen wir auch nichts zu tun haben. Wir sind ja FEG. Wir machen die FEG-Gottesliebe-Entdeckung, reicht mir. Aber dann werden wir nicht, wie Paulus in Epheser 3 sagt, die Breite und die Tiefe, die Höhe und die Länge der Liebe Gottes ausloten. Wir werden sowieso nicht fertig, das alles auszuloten. Aber Gott möchte uns in diese Weite führen. Und wo ich vielleicht in meinem kleinen Horizont stecken bleibe und sage, wo ist Gottes Liebe? Ich zweifle an Gottes Liebe. Da möchte er mich mit hineinnehmen in diese Weite, dass rechts und links und vor und nach mir andere schon diese Erfahrungen gemacht haben, die mich aus meinen Zweifeln rausholen können. Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Der biblische Glaube ist ein Glaube, der in Gemeinschaft erlebt wird. Wenn man sich damit mal beschäftigt, wie das Passafest gefeiert wird, als Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, dann wird Jahrhunderte, nachdem die Menschen schon längst nicht mehr in Ägypten leben, sondern in der Freiheit des Landes Kanaan gelebt haben, wird das Passafest einmal im Jahr gefeiert mit, der Vater sagt, wir waren Sklaven in Ägypten. Und Gott hat uns befreit. Wieso wir? Vater, du warst doch gar nicht dabei. Das war noch nicht mal dein Uropa. Das ist schon 400 Jahre her. Wie viele Generationen sind das? Ich weiß es nicht, wie viel Uropa oder Uroma das ist. Zutiefst verankert in der Kultur Israels, sich damit zu identifizieren. Und wenn man das Passafest feiert, als würde man selber diese eine Nacht, die da in 2. Mose 12 beschrieben wird, selbst durchleben, wo man mit dem Wanderstab in der Hand und den Wanderschuhen an den Füßen noch stehend am Tisch das Passamahl feiert, um dann, wenn Gott das Signal gibt, in dieser Nacht aufzubrechen und in die Freiheit zu gehen. Aber wir in unserer individualistischen Gesellschaft und Kultur stecken fest in unserem, was habe ich schon erlebt von der Liebe Gottes. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu dieser Gemeinschaft von Heiligen, die sich durch die Jahrhunderte als ein Volk darstellen. Rund um den Globus aus verschiedensten Kulturen. Und Herr Paulus sagt, wenn du die Liebe Gottes mehr entdecken möchtest, dann tu das in der Gemeinschaft der Heiligen, der Glaubenden. Das ist ein leidenschaftlicher Aufruf, nicht allein bei dir zu bleiben. Nicht alleine vielleicht vor deinem Fernseher zu sitzen und ERF, wenn Gott dir die Chance gibt, ich meine, das finde ich alles super, das zu tun, aber wenn Gott dir die Chance gibt, mit anderen Christen zusammenzukommen, dann mach dich auf den Weg. In diese herausfordernde Mischung von lauter verschiedenen Menschen, die einem auch manchmal quer kommen, die Liebe Gottes entdecken und einüben und kennenlernen. Gemeinsam mit allen Heiligen. Ein drittes, das Geheimnis der Liebe Gottes. Wenn man die Verse im Kapitel 3, Epheser 3, davor liest, dann merkt man, der Paulus sagt, wow, Gott hat in dieser Zeit ein Geheimnis gelüftet und ich bin sein Botschafter. Nämlich das Geheimnis, dass Gottes Liebe nicht nur dem auserwählten Volk Israel gilt, sondern allen Völkern, jedem Menschen. Und er sagt sogar diesen steilen Satz, für alle, die an Jesus Christus glauben, gelten jetzt auch alle Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Das möchte ich mal allen sagen, die Israel in so einer ganz speziellen Weise hochhalten. Der Paulus als Apostel Jesu Christi sagt, alle Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, gelten auch denen, die durch Jesus mit Gott zum Frieden kommen und auf diese Weise zum Volk Gottes dazukommen. Gott schafft ein neues Volk. Und vielleicht hast du dich manchmal gefragt, ob du wirklich Jesaja 40, 31 die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft und fahren auf mit Flügeln wie Adler. Ob du das denn für dich auch persönlich nehmen darfst, weil Gott das ja durch den Jesaja zu Israel gesagt hat. Ja, wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du solche Verheißungen für dich ganz persönlich nehmen. Was für ein Reichtum. Und dieses Geheimnis öffnet Paulus den Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören. Gott liebt dich. Er hat dich schon immer geliebt. Aber in der Weltgeschichte ist er einen Schritt nach dem anderen gegangen. Er hat sich den Abraham ausgesucht. Aus dem Abraham ist das Volk Israel hervorgegangen. Und aus Israel heraus ist Jesus Christus in die Welt gekommen, um diese Liebe zu dir, Gottes Liebe zu dir, in die Welt zu tragen und zu dir zu bringen. Und durch Jesus öffnet sich dir die Tür zu dieser Familie Gottes, wo Gott der Vater ist, der dich liebt. Wenn du die Liebe Gottes entdecken möchtest, dann studier Jesus, denn er ist der Schlüssel. Er ist der, der die Tür öffnet zu der Liebe Gottes. Und hier einfach mal ein kleiner Buchtipp. Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte. Gut, ich gebe zu, 700, 800 Seiten ist ein Wälzer. Ich habe mich auch für die Hörbuchvariante entschieden. Absolut faszinierend, wie Gott in Jesus die Geschichte auf den Punkt bringt, um die Liebe zu jedem von uns zu tragen. Faszinierend. Die Liebe Gottes gilt dir. Und die Liebe Gottes zeigt sich in seiner erstaunlichen Treue, dass Gott trotz all der Querschläge, wo Menschen einfach gegen Gott ausbrechen und sich von ihm losreißen, dranbleibt. Durch Jahrtausende hat Gott das Ziel, seine Liebe zu jedem von uns heute persönlich zu bringen, nicht aufgegeben. Andere hätten das Unternehmen schon längst eingestellt. Gott nicht. Das ist Treue, Beständigkeit. Das ist auch erstaunliche Barmherzigkeit. Und das ist erstaunliche Gnade. Das ist Liebe Gottes, die sich in der Geschichte verankert hat, die sich gar nicht als erstes in deiner persönlichen Lebensgeschichte schon verankert, sondern die Gott in der Weltgeschichte verankert hat. Und ich weiß nicht, welcher Grieche das war, gib mir einen Punkt in der Welt und ich heb dir die Welt aus den Angeln, diesen Angelpunkt, ja, dieses Hebelgesetz. Jesus ist dieser Dreh- und Angelpunkt. Ihn kennenlernen. Aber wie das ist mit diesem Hebel, wenn man die Welt aus den Angeln heben will, dann muss der besondere Punkt außerhalb liegen. Und der entscheidende Punkt, dass die Liebe Gottes in deinem Leben greift, liegt nicht in deinem Leben, sondern außerhalb deines Lebens, auf Golgatha. Von da wird die Welt aus den Angeln gehoben und du kannst bewegt werden. In unserer individualistischen Kultur denken wir immer, wir müssen das in uns finden. Wir suchen das in uns. Und dann gibt's, ich hätte gestern kostenlos ein Büchlein mitnehmen können, ne? Einführung in den Schamanismus, wie wir die inneren Kräfte in der Welt und in uns beleben können. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist nicht in uns, in dir, sondern außerhalb von dir. Und deswegen ist er auch so sicher. Du und ich, wir verändern uns, unsere Gefühle verändern uns, unsere Umstände verändern uns. Aber dieser feste Punkt, der uns die Liebe Gottes zu uns garantiert, der ist außerhalb von uns. Und der steht fest, unverrückbar. In diesem Ereignis von Golgatha und Ostern, der Auferstehung Jesu Christi. Wenn du dich an diesem Punkt festmachst dann kann diese Liebe Gottes zu dir auch Erschütterungen schwieriger Zeiten und Umstände und Lebensgeschichten überwinden und greifen. Dieser Punkt außerhalb von mir, Jesus. Zum Schluss ein viertes, den Zweifel an der Liebe Gottes begegnen. Den Zweifeln an der Liebe Gottes begegnen. Beim Auszug von Israel, als sie durch die Wüste marschieren, heißt es, dass die Schwachen und Verletzten, die waren, die als Erste angegriffen wurden von den Feinden Israels. Die Einsamen, die Schwachen, die Verletzten werden angegriffen in der Frage der Liebe Gottes. Aber Gott bewegte Israel, dass sie stark zusammenstehen und die Schwachen und die Alten und die Kranken nicht einfach den Gegnern überlassen. In der Gemeinschaft können auch die Schwachen durchkommen, die Verletzten. Und dann redet Jesus von einer anderen Gruppe, die den Zweifeln an der Liebe Gottes schnell zum Opfer fallen. Das sind die Starken, die Reichen und die Stolzen. Was diese Gruppe eint, ist eigentlich, ich brauche nichts. Ich habe ja alles. Ich kann auch alleine. Und vielleicht sitzt das so tief in unserer Kultur, versuch's alleine, schaff es alleine. Dass wir neu umkehren müssen und sagen, nee, ich muss es nicht alleine schaffen und ich kann es auch gar nicht alleine schaffen. Ich brauche die Gemeinschaft, ich brauche die Hilfe der anderen. Ich brauche das Miteinander. Wisst ihr, ich habe mich manchmal im Blick auf unseren Weg durch die Corona-Zeit gefragt, warum hat uns das nicht enger zusammengeschweißt? Ich habe an vielen Stellen den Eindruck, es hat uns eher zerfleddert und auseinandergetrieben. Warum? Sind wir so befallen von dieser Kultur, du musst es alleine schaffen? Du kannst dich nicht melden, wenn dir das alles über den Kopf wächst, dass du Homeoffice hast und drei Kinder zu Hause und nicht weißt, wie du das noch alles stemmen sollst? Ich glaube, dass auch die kommenden und die jetzigen Herausforderungen uns herausfordern, zusammenzurücken und dieses Miteinander zu suchen, um in dieser Gemeinschaft, die Gott uns geschaffen hat durch seine Liebe, eine starke Gemeinschaft zu sein, unterwegs zu sein und die Liebe Gottes zu entdecken und zu erleben. Miteinander. Und deshalb lade ich euch sehr ein, lasst uns weiter bauen an einer starken Gemeinschaft miteinander, in der wir auch offen reden über das, wo wir Hilfe brauchen, damit die Liebe Gottes greift und hineinwirkt und sichtbar wird. Gemeinsam die Liebe Gottes entdecken. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, sagt Jesus. Lasst uns einen Moment innehalten, vielleicht auch persönlich zu beten und dann haben wir noch ein Lied. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du vor unseren Augen in deinem Wort, in der Bibel aufblätterst, was es heißt, dass du uns liebst. Und dass du es auch tust durch die Ereignisse der Geschichte und auch durch manche Erkenntnisse der Wissenschaft, wie genial du bist, Gott. Und wir hören diese Botschaft, dass alles kommt aus deinem Herzen der Liebe, bewegt von Liebe, tust du das für uns. Und du möchtest, dass jeder von uns persönlich davon berührt ist. Und dass es wirklich nicht nur irgend so ein Satz über der Welt ist, sondern uns persönlich ergreift. Ja, und Jesus, ich habe Sehnsucht danach, das immer neu zu erleben, wo ich mich an der falschen Stelle abkämpfe und wo ich an der falschen Stelle danach suche, Liebe und Annahme und Wertschätzung zu erleben. Ich bete, dass du hineinkommst und es in unsere Herzen sprichst, in unsere Sehnsucht und auch in unsere Not. Amen.